Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Monika Dittrich, guten Tag. Schon im April sollten die verfeindeten Akteure des libyschen Bürgerkriegs an einem Tisch sitzen und miteinander verhandeln. Die Vereinten Nationen hatten damals eine große Friedenskonferenz geplant. Doch dann flammten die Kämpfe auf und das Treffen wurde abgesagt. Jetzt plant die Bundesregierung offenbar einen neuen Versuch. Im Herbst könnte es eine Libyen-Konferenz in Berlin geben. Wen muss man dazu einladen? Wer kämpft überhaupt gegen wen? Und wie geht es den Menschen im Land? Das berichtet gleich unsere Korrespondentin. Außerdem heute in unserem Auslandsmagazin: Südafrika und der Fremdenhass. Viele Migranten fliehen vor anhaltender Gewalt. In Israel wird am Dienstag ein neues Parlament gewählt. Wir berichten über die Erwartungen der arabischen Minderheit. Und wir blicken nach Tunesien. Auch dort wird gewählt. 26 Kandidaten bewerben sich um das Präsidentenamt. Es gibt keinen klaren Favoriten, aber viel Streit und auch Politikverdrossenheit. Auf dem afrikanischen Kontinent gilt Südafrika als beliebtes Ziel für Arbeitsmigranten, zum Beispiel für Menschen aus Mosambik, Simbabwe oder Nigeria. Sie hoffen in Südafrika auf ein besseres Leben. Doch oft genug kommt es anders und sie werden in der selbsterklärten Regenbogennation Opfer von Fremdenhass und Diskriminierung. Immer wieder kommt es zu Übergriffen auf Ausländer aus anderen afrikanischen Staaten. Zuletzt gab es fremdenfeindliche Ausschreitungen in Johannesburg und Pretoria. Mindestens 12 Menschen starben. Hunderte Nigerianer haben sich jetzt dazu entschieden, in ihre Heimat zurückzukehren. Adrian Kriesch hat einen von ihnen kurz vor der Abreise getroffen.
Es ist 4 Uhr früh in Johannesburg und Victor Issa holt seine Reisetasche aus einem kleinen Nissan Micra. Es ist sein letzter Tag in Südafrika und die vorerst letzten Stunden mit seiner Freundin Lucy, die ihn hier an das nigerianische Konsulat gebracht hat. Vor einem Jahr kam Issa in Südafrika mit großen Plänen an, doch dann traf auch den Nigerianer die fremdenfeindliche Gewalt.
My plan initial state when I was coming to this country is to make a better living because I'm a mechanic by profession.
Mein Plan war eigentlich, hier ein besseres Leben zu beginnen. Ich bin Automechaniker, aber die Erfahrung hier war alles andere als gut. Und in meiner Heimat gibt es ein Sprichwort: Komm lieber lebendig nach Hause, als in einem fremden Land zu sterben. Ich haue lieber ab, denn ich sollte nicht von solchen Leuten umgeben sein. Ihnen ist es egal, wie es dir geht oder ob du dich sicher fühlst. Sie machen dumme Sachen.
They don't care how you feel. They do things as if they are stupid.
Issa wurde attackiert, musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Kopf hat er noch immer eine Narbe. 2 Autos wurden ihm außerdem angezündet. Seine südafrikanische Freundin Lucy Mashale steht neben ihm und kämpft mit den Tränen. Seit einem Jahr sind beide ein Paar. Sie schämt sich für die Übergriffe.
They are good people, very good people. So like us, we are lost. I'm telling you.
Das sind doch gute Menschen. Wir Südafrikaner haben unseren Kompass verloren. Mein Freund muss mich zurücklassen. Ich habe kein Visum und es musste schnell gehen. Sie müssen alles zurücklassen, was sie haben. Und die südafrikanische Regierung macht nichts. Sie lassen dieses Töten und Zerstören einfach zu. Es sind doch nicht alle Nigerianer Kriminelle oder im Drogenhandel involviert. Die meisten arbeiten sehr hart.
Not Nigerians are doing the crimes. Most of Nigerians are working hard.
Vorurteile gegen Ausländer aus anderen afrikanischen Ländern sind in Südafrika weit verbreitet und immer wieder wurden sie in der Vergangenheit zur Zielscheibe, zum Sündenbock für die politischen Probleme im Land. Fast jeder dritte Südafrikaner ist arbeitslos. In keinem anderen Land der Welt ist die Ungleichheit, die Schere zwischen Arm und Reich so groß wie hier. Die Regierung hat einen Aktionsplan gegen Fremdenfeindlichkeit ins Leben gerufen, mit Aufklärungskampagnen, besserer Polizeiarbeit, Integrationsprogrammen. Aber noch ist wenig passiert. Präsident Cyril Ramaphosa.
The attacks on people who run businesses from foreign nationals is something that's totally unacceptable.
Diese Angriffe auf Menschen anderer Nationen, die hier Geschäfte betreiben, sind absolut inakzeptabel. Es darf in Südafrika nicht passieren, dass ihre Geschäfte zerstört, geplündert und angezündet werden. Das widerspricht allem, wofür wir Südafrikaner stehen.
And being firebombed, something that is completely against the ethos that we as South Africans espouse.
Was Ramaphosa nicht sagt, seine Regierung hat offensichtlich keine Antwort auf die eskalierende Gewalt im Land. Angriffe gegen Ausländer, Gangkriege in Großstädten, Übergriffe auf Frauen. Die Kriminalstatistiken sind schockierend und steigen weiter an. Innerhalb eines Jahres wurden im Land mehr als 21.000 Menschen ermordet. 57 Morde am Tag. Täglich werden mehr als 100 Vergewaltigungen angezeigt. Vor dem nigerianischen Konsulat drängen sich unterdessen knapp 300 Nigerianer in Reisebusse. Auch Familien mit Kindern, die zum Teil in Südafrika geboren wurden und noch nie in Nigeria waren. Für Victor und Lucy heißt es Abschied nehmen. Ein letztes Mal nehmen sie sich in den Arm. Nimm mich doch mit in deinen Koffer, sagt Lucy noch. Dann geht es für Victor mit dem Bus zum Flughafen. Doch er weiß, auch in Nigeria kann er nicht auf die Hilfe der eigenen Regierung setzen. Das Land steckt in einer Krise, es gibt kaum Jobs und Industrie, dafür reichlich Korruption. Die Wirtschaft ist komplett abhängig vom Erdöl. Die Charterflieger wurden von einem nigerianischen Geschäftsmann gesponsert. Die nigerianische Regierung gibt den Rückkehrern lediglich Telefonkarten mit etwas Guthaben. Südafrika hat keinerlei Entschädigungen angeboten. Victor ist trotzdem optimistisch, dass er in Nigeria ein besseres, neues Leben aufbauen kann. Vorerst jedoch ohne seine Freundin Lucy.
It's quite.
Ach, das ist wirklich schmerzhaft. Aber ich hoffe, dass sie bald Nigeria besucht. Ja, sie wird bald Nigeria besuchen.
Yeah, she's gonna visit Nigeria.
Ihre Liebe, sagt Victor, sei stärker als die fremdenfeindliche Gewalt.
Fremdenhass in Südafrika. Nigerianer verlassen das Land aus Angst vor Angriffen. Adrian Kriesch berichtete.
Meine Damen und Herren, in Libyen entwickelt sich eine Situation, die ähnliche Ausmaße annehmen kann, wie wir das in Syrien gesehen haben, nämlich ein Stellvertreterkrieg. Und es ist von entscheidender Bedeutung, und Deutschland wird hier auch seinen Beitrag leisten, damit wir alles daran setzen, diesen Konflikt in Libyen nicht zu einem solchen Stellvertreterkrieg eskalieren zu lassen, sondern zu versuchen, hier wieder Staatlichkeit in Libyen herzustellen. Denn die gesamte Region in Afrika wird destabilisiert, wenn Libyen nicht stabilisiert wird. Und deshalb ist das unsere Aufgabe.
Bundeskanzlerin Angela Merkel diese Woche im Bundestag. In Libyen befürchtet sie also einen Stellvertreterkrieg wie in Syrien und kündigt an, Deutschland werde seinen Beitrag leisten, um in dem Land wieder Staatlichkeit herzustellen. Damit meint sie wohl eine diplomatische Großoffensive, von der neuerdings die Rede ist. Eine große Libyen-Konferenz im Herbst in Berlin mit allen wichtigen Akteuren an einem Tisch. Das Ziel, den Bürgerkrieg beenden. Libyen gilt als gescheiterter Staat. Menschenhandel und Waffenschmuggel blühen. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung kontrolliert de facto nur die Region um die Hauptstadt Tripolis. Menschenrechtsorganisationen kritisieren immer wieder die katastrophalen Zustände in den Flüchtlingslagern. Für Zehntausende Migranten ist Libyen ein Ausgangspunkt für die gefährliche Flucht nach Europa über das Mittelmeer. ARD-Korrespondentin Anna Almeling ist gerade von einer Recherchereise in Libyen ins Studio nach Kairo zurückgekehrt. Ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, wie sie den Zustand des Landes vor Ort erlebt hat.
Also ich war vor allem in der Hauptstadt Tripolis und die Stadt selbst macht für mich auf den ersten Einblick eigentlich einen friedlichen Eindruck. Also die Menschen fahren zur Arbeit, sie gehen einkaufen, sie sitzen in den Cafés. Aber abends, wenn es dann ruhig wird in der Stadt, da hört man dann aus der Ferne die Einschläge von Raketen zum Beispiel. Tripolis wird von der international anerkannten Regierung kontrolliert und von Milizen, also von bewaffneten Gruppen. Und die unterstützen diese international anerkannte Regierung. Die haben aber viel mehr dann auch nicht unter ihrer Kontrolle, außer dieser Stadt Tripolis. Die ist umzingelt von Einheiten, die für Khalifa Haftar kämpfen. Das ist sozusagen ein Kriegsherr, der Tripolis unter seine Kontrolle bringen will. Und der hat bereits geschafft, weite Teile des Landes einzunehmen.
Wir hören immer, dass die Flüchtlinge in den libyschen Lagern unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten und gequält werden. Konnten Sie sich auch davon ein Bild machen?
Ich persönlich konnte diese Lager nicht betreten. Das wird Journalisten nur sehr selten gewährt. Aber was ich über diese Lager gehört habe, das sollen wirklich unmenschliche Bedingungen sein, in denen die Flüchtlinge dort leben müssen. Es heißt zum Beispiel, dass sie in Schichten schlafen müssen, auf dünnen Schaumstoffmatten, die auf Betonboden liegen. Und die hygienischen Verhältnisse in diesen Lagern müssen fürchterlich sein. Ich habe einige Flüchtlinge getroffen, die außerhalb dieser Lager leben, mitten in Tripolis. Also zum Beispiel in einer Art Lagerhalle unter einem Wellblechdach. Da war zum Beispiel auch ein Ehepaar aus dem Sudan dabei mit 7 Kindern. Die sind vor dem Bürgerkrieg dort geflohen, über den Tschad bis nach Libyen. Und jetzt sitzen sie dort sozusagen fest in Tripolis, auf wenigen Quadratmetern ohne Geld oder Arbeit. Sie sind auf Spenden angewiesen, bekommen manchmal Nudeln oder Reis. Aber, das haben sie mir erzählt, seit dem Opferfest im August haben sie kein Obst oder Gemüse mehr gegessen. Das ist einfach unerschwinglich.
Wenn wir über Libyen sprechen, dann geht es in der Berichterstattung oft um die Flüchtlinge. Aber wie geht es denn eigentlich den Libyern selbst?
Die Libyer selbst sind teilweise selber in Kämpfen involviert. Ich habe auch unter anderem einen Kämpfer getroffen, der gerade an der Front gewesen war, dort gekämpft hat gegen die Truppen von Haftar und verletzt im Krankenhaus gelandet ist, selber gesagt hat, er will sein Land verteidigen, er will für die internationale Regierung kämpfen und eben alles dafür geben, dass Haftar besiegt wird. Das hat mich sehr erstaunt, dieser Entschluss, das eigene Land zu verteidigen. Und daran merkt man eben, dass viele junge Leute in der Tat schon an der Front waren oder für irgendwelche Milizen gekämpft haben. Das ist in Libyen sehr deutlich. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Menschen, die sagen, wir haben genug von diesen Kämpfen, wir wollen, dass sich die Politik hier einigt. Viele haben sehr viele Bekannte, die entweder gestorben sind oder verletzt wurden im Laufe dieser Kämpfe. Und das wirkt sich gerade auf die Psyche der jungen Leute aus, die das Gefühl haben, sie sind völlig perspektivlos eigentlich. Die Wirtschaft ist sehr schwach. Der Flughafen in Tripolis ist geschlossen. Das Land ist quasi abgeriegelt. Es ist schwer, das Land zu verlassen. Und das ist eine Perspektivlosigkeit, die sich sehr breit gemacht hat in Libyen.
Sie haben den General Haftar angesprochen, der im Frühjahr versucht hat, die Regierung in Tripolis zu stürzen. Dieser Vorstoß blieb stecken, aber dennoch, wie groß schätzen Sie seinen Einfluss, auch den militärischen Einfluss ein?
Also sein Einfluss ist groß, ich glaube aber kaum, dass der noch wächst. Haftar hat mit seiner Offensive begonnen Anfang April und da haben viele befürchtet, dass er die Stadt innerhalb kürzester Zeit einnehmen könnte und das ist ihm aber nicht gelungen. Seine Einheiten machen seitdem immer wieder Vorstöße auf die Stadt, kommen manchmal ein paar Kilometer weiter, werden dann aber meist wieder zurückgedrängt von den Einheiten, die die international anerkannte Regierung unterstützen. Und im Moment sieht es für mich so aus, als würde eigentlich keine Seite wirklich Land gewinnen. Viele Libyer, mit denen ich gesprochen habe, die rechnen damit, dass sich so bald nichts ändern wird. Also in einem halben Jahr, meinten meine Gesprächspartner, wird es noch genauso aussehen wie jetzt.
Die Bundeskanzlerin spricht von einem Stellvertreterkrieg. Wer kämpft denn da gegen wen? Und wer sind die jeweiligen Unterstützer, die Akteure außerhalb von Libyen im Ausland?
Offiziell unterstützen alle die international anerkannte Regierung. Deshalb heißt sie ja auch so, international anerkannt. Aber inoffiziell, da sieht es anders aus. Also Katar und die Türkei zum Beispiel, die unterstützen die international anerkannte Regierung auch militärisch. Und zwar trotz Waffenembargo, also eigentlich dürften sie das gar nicht. Und Haftar wiederum, der bekommt Waffen und schweres Kampfgerät aus Ägypten und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und er bekommt auch Unterstützung aus Frankreich. Und das befeuert natürlich den Konflikt, denn es geht in Libyen, das ist ja ein Land, das viele Ressourcen hat, da geht es eigentlich immer auch um Öl, Gas und Gold.
Und wenn die Bundesregierung nun eine solche große Libyen-Konferenz ankündigt, wen muss man einladen und an einen Tisch holen, um diese komplizierten Probleme zu lösen?
Sicherlich Vertreter aus allen Landesteilen. Das ist sehr wichtig, weil Libyen als nicht besonders homogen gilt. Also drei verschiedene Landesteile, Cyrenaika, Tripolitanien und Fezzan, die haben schon früher immer mal Schwierigkeiten gehabt, zusammenzufinden. Also in der Zeit vor Gaddafi, und das spielt heute immer noch eine Rolle, also eine gewisse Distanz zwischen den unterschiedlichen Provinzen. Aber ob Haftar tatsächlich bei solchen Gesprächen auch dabei sein wird, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil zum Beispiel der Innenminister der internationalen anerkannten Regierung mir gesagt hat, Haftar ist ein Skorpion. Also da gibt es wirklich großen Hass zwischen diesen beiden Seiten. Und die international anerkannte Regierung versucht im Moment alles, um Haftar zu besiegen. Darüber hinaus müssen sicherlich auch internationale Akteure dazu bewegt werden, das zu tun, was sie immer sagen, nämlich die internationale anerkannte Regierung zu unterstützen.
Anna Almeling berichtete über ihre Recherchereise nach Libyen. In Tunesien wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt, oder besser, das Bewerberfeld wird sortiert. Denn es ist unwahrscheinlich, dass einer der insgesamt 26 Kandidaten gleich die absolute Mehrheit erreicht. Es dürfte wohl eine Stichwahl geben. Bislang hat sich nicht einmal ein klarer Favorit hervorgetan. Die Menschen in Tunesien kämpfen mit einer schwierigen Wirtschaftslage. Viele sind deshalb unzufrieden mit der Politik. So hat es unser Korrespondent Jens Borchers auch in der Küstenstadt Gabes erlebt.
Das Rattern dieses Güterzuges kennen Sie alle in Gabes. Dieser Zug bringt Phosphat in das Chemiewerk, dessen Silhouette nicht zu übersehen ist. Dort wird das Phosphat weiterverarbeitet. Die Folge? Es stinkt. Mit der Zeit fangen die Augen an zu brennen. Aber das ist noch nicht alles. Dafür Gezgez koordiniert ein Projekt, das Umweltministerium und Zivilgesellschaft in der Region ins Gespräch bringen soll. Er zählt auf, welche Umweltbelastungen Gabes seit Jahrzehnten aushalten muss. Da ist erstens die Luftverschmutzung, dann die Meeresverschmutzung durch die Phosphorgipseinleitungen und dann noch die Belastung der regionalen Wasservorkommen. Das Chemiewerk wird Fabrik des Todes genannt, wegen der schweren Gesundheitsbelastungen, die es verursacht. Dennoch ist es Fluch und Segen zugleich. Die Umweltverschmutzungen und die Krankheiten, das ist der Fluch. Der Segen, das sind die Arbeitsplätze. Auch die Regierung bestreitet nicht, dass dieser staatliche Betrieb eine Belastung ist und versprach schon vor mehr als 2 Jahren, das Chemiewerk wird verlegt und nicht allzu weit entfernt neu gebaut. Der zuständige Gouverneur Monji Tamur verspricht eine harmonische Zukunft. Das wären also saubere, grüne Industrieanlagen gewissermaßen gemäß neuester Technik, wo alle Abgase wiederverwertet würden. Blöd ist, dass viele in der Bevölkerung dieser grünen Zukunft nicht trauen. Volk, wach auf, die Umweltverschmutzung tötet dich. Das riefen Demonstranten im vergangenen Dezember. In der Hauptstadt Tunis protestierten sie gegen die Standortauswahl für das neue Chemiewerk. Sie fürchten, dass am neuen Standort bei der Ortschaft Mensel Habib wieder eine Fabrik des Todes, wieder große Umweltprobleme entstehen. Die Bürgermeisterin Bonia Ajni in Mensel Habib regt sich auf. Die Regierung habe die Bevölkerung nicht mitgenommen, sie habe miserabel kommuniziert. Wo ist denn die Regierung? Überall lesen wir, dass es sich um ein Todesprojekt handelt. Aber die Regierung hat uns keinerlei Garantien gegeben, dass es nicht so wäre. In der Region Gabes im Süden Tunesiens haben viele schon lange das Gefühl, von denen in Tunis vernachlässigt zu werden. Sie fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Immer nur dann umworben, wenn es um Wählerstimmen geht. Wer als Präsidentschaftskandidat nach Gabes reist, der bekommt das mittlerweile zu spüren. 26 Bewerber gibt es für den Top-Job der Republik Tunesien. Nach Gabes kommen viele, im Wahlkampf jedenfalls. Danach aber dann nicht mehr, so empfinden es die Menschen in der Region. Auch Kais Sayed, ein unabhängiger Kandidat ohne Unterstützung durch eine politische Partei, ist nach Gabes gefahren. Sayed war Juraprofessor, ist jetzt pensioniert. Er ist ein angesehener Mann, einer, der als ehrlich und aufrichtig gilt. In Gelbes allerdings wird Sayed mit rauer Wahlkampfwirklichkeit konfrontiert. Hey, Herr Case, spricht ein Bürger den Kandidaten an. Bei den letzten Wahlen haben wir schon das Gleiche gehört. Ich gehe nicht mehr wählen. Die haben uns belogen. Wir haben die Schnauze voll. Der Kandidat Case Sayed antwortet. Er spricht von einer neuen Herangehensweise. Wir entscheiden nicht, sagt er. Wir stellen nur den Bürgern Mittel zur Verfügung, mit denen sie ihre Anliegen umsetzen können. Dem Bürger reicht diese abstrakte Antwort ganz offensichtlich nicht. Er schildert seine persönliche Lage. Die Stadt ist tot, sagt er. Ich lebe direkt neben dem Chemiewerk und rieche das jeden Tag. Finden Sie uns eine Lösung. Lösungen. Endlich Lösungen. Das erwarten die Menschen von Politikern, die nach ihrem Geschmack viel zu sehr mit sich selbst, aber viel zu wenig mit den Sorgen und Nöten der Tunesier beschäftigt sind. Arbeitslosigkeit, Gesundheitsversorgung, Korruption oder eben Umweltverschmutzung. Die schlechte Stimmung richtet sich vor allem gegen die Präsidentschaftskandidaten der größeren Parteien, gegen die, die seit 5 Jahren den Präsidenten stellen, gegen die größten Fraktionen im tunesischen Parlament. Deshalb hoffen viele Kandidaten, die ohne die Unterstützung eines großen Parteienapparates Wahlkampf machen, auf ihre Chance. Dass sie es vielleicht in diesem zersplitterten Feld von 26 Kandidaten in eine Stichwahl schaffen könnten. Denn kaum jemand rechnet damit, dass einer in der ersten Runde die erforderlichen knapp über 50% der abgegebenen Stimmen erreichen kann. Präsidentschaftskandidat Kai Sayed jedenfalls bekommt in Gerbes bei aller Kritik auch Lob mit auf den Weg zum nächsten Termin. Ein Bürger sagt, Kai Sayed ist bekannt, der will das Land voranbringen. Schauen Sie sich doch mal seinen Wahlkampf an, einer mit normalen Mitteln, ohne großes Prestige. Das ist ein ganz normaler Mensch, dem die Umwelt wichtig ist. Gott möge ihm helfen.
Tunesien vor der Präsidentschaftswahl. Jens Borchers berichtete. Vorgezogene Neuwahlen in Israel. Im April war die Regierungsbildung gescheitert. Deshalb müssen die Israelis am Dienstag noch einmal abstimmen. Den Umfragen zufolge gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Likud-Partei des rechtsorientierten Langzeitpremiers Benjamin Netanyahu und dem Bündnis Blau-Weiß von Herausforderer Benny Gantz. Interessant dürfte auch sein, wie die arabischen Parteien abschneiden. 20% der israelischen Bevölkerung sind Araber. Rein rechnerisch könnten sie also politisch einflussreich sein, doch de facto sind sie es nicht, wie Benjamin Hammer berichtet.
Granatäpfel und Orangen spielen im Leben von Hassan Johani eine wichtige Rolle. Der arabische Israeli steht hinter einer Vitrine und presst Orangensaft. Sein Laden liegt direkt an der Hauptstraße von Kfar Qasim. Die Stadt liegt im Zentrum von Israel, direkt an der Grenze zum Westjordanland. Überall hängen Wahlplakate der arabischen Parteien von Israel. Ja, sagt Hassan Johani, am Dienstag werde er wählen gehen. Wir sind eine Minderheit in diesem Land und als Minderheit müssen wir versuchen, die israelische Regierung zu beeinflussen. Wenn wir nicht wählen, dann geht unsere Stimme an das rechte politische Lager. Es ist völlig klar, wen der arabische Israeli damit vor allem meint. Premierminister Benjamin Netanyahu. Dessen Regierungskoalition beschloss im vergangenen Jahr das Nationalitätengesetz. Es betont den jüdischen Charakter Israels und entzieht Arabisch den Status einer Amtssprache. Vor wenigen Tagen hieß es auf einem Facebook-Account von Netanyahu, Zitat, die Araber wollen uns alle vernichten, Frauen, Kinder und Männer. Später distanzierte sich der Premierminister von dieser Aussage. Die gewaltige Kluft zwischen ihm und den arabischen Israelis bleibt jedoch. Benjamin Netanyahu wirft arabischen Politikern vor, anti-israelisch zu sein. Die arabischen Israelis wiederum sehen in Netanyahu und seinen Mitstreitern Rassisten, die sie zu Bürgern zweiter Klasse machen. Ich bin pessimistisch, wenn ich in die Zukunft schaue, sagt der Händler Hassan Johani. Die Lage wird immer schlimmer. Dabei hat sich zumindest die wirtschaftliche Lage vieler arabischer Israelis in den vergangenen 20 Jahren enorm verbessert. Das bestätigt auch Hassan Johani. Arabischen Israelis geht es wirtschaftlich gut, wenn man ihre Lage mit den Palästinensern vergleicht, aber auch mit Ländern wie Ägypten oder Jordanien. Etwa 20% der Israelis sind Araber. Viele von ihnen bezeichnen sich als palästinensische Israelis. Die israelische Regierung betont, dass sie die gleichen Rechte hätten wie jüdische Israelis. Die meisten arabischen Israelis widersprechen. Mit einem Bevölkerungsanteil von 20% könnten die arabischen Israelis bei der Parlamentswahl zum wichtigen Faktor werden. Doch im israelischen Parlament sind sie aktuell unterrepräsentiert. Bei der letzten Wahl im April blieb jeder zweite wahlberechtigte arabische Israeli zu Hause. Ayman Odeh ist einer der bekanntesten arabischen Politiker in Israel und Vorsitzender der Hadash-Partei. Die arabischen Parteien waren gespalten. Das war der Hauptgrund für die niedrige Wahlbeteiligung. Diesmal sind wir wieder auf einer Liste vereint. Wir wollen die Menschen davon überzeugen, wählen zu gehen. Wenn 65% der Araber zur Wahl gehen, wird Netanyahu nicht mehr Regierungschef bleiben. Theoretisch könnten Odeh und seine arabischen Mitstreiter nach der Wahl in eine Regierung eintreten, zusammen mit Netanyahus Rivalen Benny Gantz. Doch das gilt als praktisch ausgeschlossen. Arabische Parteien waren noch nie Teil einer Regierungskoalition. Das gegenseitige Misstrauen ist groß. Manche jüdische Politiker werfen ihren arabischen Kollegen vor, ihren Staat in Wahrheit nicht zu akzeptieren. Die arabischen Israelis, auch der Politiker Ayman Odeh, verweisen wiederum auf Israels Politik gegenüber den Palästinensern. Wenn du einem Araber sagst, werde Mitglied in einer israelischen Regierung, du kriegst auch mehr Fördergelder. Und diese Regierung übt gleichzeitig eine Aggression gegen das palästinensische Volk aus, dann sagt der Araber, nein, danke. Es bleibt eben eine sehr komplizierte Angelegenheit. Dennoch könnten die arabischen Abgeordneten nach der Wahl mit Benny Gantz zusammenarbeiten. Sie könnten eine Empfehlung aussprechen, dass er eine neue Regierung bilden soll. Ayman Odeh würde unter bestimmten Umständen sogar noch weiter gehen. Ich habe Benny Gantz gesagt, wenn du den Weg Rabins aus den 90er Jahren gehst, dann werde ich den Mut und Stolz haben, mit dir diesen Weg zu gehen. Yitzhak Rabin begann als Premierminister den Oslo-Friedensprozess. Die arabischen Parteien waren damals zwar nicht Teil seiner Regierung, unterstützten diese jedoch zeitweise in Abstimmungen. Ein solches Szenario wäre auch diesmal denkbar, theoretisch. Benny Gantz versuchte sich vor kurzem an einer Charmoffensive. Arabische Israelis seien gleichberechtigt und einflussreich. Eine Koalition mit den arabischen Parteien komme jedoch nicht in Frage. Dafür, so Gantz, gebe es diplomatische Gründe.
Warum arabische Parteien in Israel kaum eine Chance haben, Benjamin Hammer war das aus Tel Aviv. Und das war die Sendung Eine Welt an diesem Samstag. Nach den Nachrichten meldet sich hier im Deutschlandfunk mein Kollege Manfred Götzke mit der Sendung Campus und Karriere. Heute zum Thema 100 Jahre Grundschule. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.